HR3.
Der Gast des Tages.
Hugo Egon Balder. Moderator, Musiker und Schauspieler.
Hugo Egon Balder wird am 22. März 1950 in Berlin geboren. Schon mit 4 Jahren wird er am Klavier geschult, will sogar Dirigent werden. Zur Schule geht er allerdings eher ungern. Musik und Schauspielerei sind ihm viel wichtiger. Mit 17 gründet er die Band Birth Control. In der spielt er aber nicht mehr am Klavier, sondern sitzt am Schlagzeug. Mit seiner Band darf Balder sogar einmal als Begleitband für Sammy Davis Jr. spielen. Die Musik spielt immer eine wichtige Rolle im Leben des Hugo Egon Balder, aber richtig bekannt hat ihn das Fernsehen gemacht. Von Tutti Frutti bis Tatort und natürlich Samstagnacht, Alles Nichts Oder und Genial daneben. Vielfach ausgezeichnet ist der Mann, der nicht wirklich ernst bleiben kann. So wie Brasilianer Samba im Blut haben, hat Hugo Comedy im Blut, sagt Esther Schweins über ihn. Aber er kann auch anders. Angeblich bügelt er nämlich leidenschaftlich gern. Irgendwie auch komisch. Und um eine Weisheit ist Herr Balder auch nie verlegen. Wie wär's damit? Denk immer dran, dass 20% deiner Finger Daumen sind. Ist das schön, singt er auf seiner neuen Platte. Der Hugo Egon Balder, der eigentlich Egon Hugo Balder heißt. Auch irgendwie komisch.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sitzt da schon mit Zeitung und lachst dich hier schlapp. Was, worüber denn? Komm, lass uns mal mitlachen.
Ja, ich muss mindestens einmal am Tag lachen. Und ich liebe Zippert. Zippert ist der, der immer in der Welt schreibt, früher bei Titanic. Und die Welt am Sonntag hat Zipperts Worte zum Sonntag. Allein der erste Satz hat mich schon wieder umgehauen. Da steht, 2 Milliarden Menschen in aller Welt beobachteten begeistert wie in London ein 29-Jähriger mit starkem Haarausfall die Tochter eines Scherzartikelherstellers zur Frauennamen. Es hat mich schon wieder umgehauen.
Gut, der Mann nennt die Fakten.
Natürlich.
Anders kann man es nicht sagen. Ja. Aber dass du nur einmal am Tag lachst, das glaubt man dir ja gar
nicht.
Nein, mindestens
einmal. Das ist ja ein bisschen
wenig.
Mindestens.
Bist du leicht zu erheitern?
Ja.
Wie man sieht hier.
Ich bin leicht.
Aber das ist hohe Kunst, ja. Zippert muss man wirklich sagen. Also hohe Kunst, jeder Satz sitzt, jedes Wort. Ja. Und der hat mal bei euch für RTL Samstagnacht geschrieben.
Der hat mal für Samstagnacht geschrieben, hat ja lange für Titanic gearbeitet und ich liebe diesen Mann. Also der ist großartig.
Gibt es viele von diesen Talenten bei uns im Land?
Nee, nicht mehr. Sind leider alle schon verstorben und der Nachwuchs ist rar.
Was ist denn los mit dem Nachwuchs?
Ja, was ist los mit dem
Nachwuchs? Also über den königlichen Nachwuchs des Scherzartikelherstellers, Tochter des Scherzartikelherstellers, darüber wollen wir uns noch keine Gedanken machen, aber komödiantischer Nachwuchs, Autoren, ist schwer?
Ja, ist schwer, ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich stelle mir einfach vor, dass im Zuge der Globalisierung und des schnellen Wachstums auch in der Fernsehlandschaft und Radiolandschaft und überhaupt in der ganzen Landschaft, die einige Leute denken, ich bin lustig, ich werde Superstar oder so. Und das geht einfach nicht so schnell. Mhm. Da muss man Talent haben und da muss man das langsam aufbauen und dann reift man auch mittlerweile. Es gibt bestimmt ein paar, die nachkommen, aber momentan ist es ein bisschen dünne.
Also weil du sagst, das Große, aber man muss ja dann eben auch den Blick fürs Kleine haben, ja. Und Humor ist ja häufig dann auch, sind ja so ganz winzige Momente, die wir vielleicht alle erleben, aus unserem Alltag kennen, aber das dann zu einem großen Lacher zu machen, ist natürlich eine große Kunst. Aber hast du dir denn die Hochzeit angeschaut am Freitag?
In Auszügen, ich war nicht da.
Was, du hast dir den Termin nicht so geblockt?
Nee. Nee, es interessiert mich herzlich wenig, weil ich bin ja zum 4. Mal geschieden und ich denke bei Hochzeiten immer, naja.
Ach, du bist viel zu mächtig.
Warten wir mal ab, ne?
Komm, dann sprich jetzt Klartext. Was erwartet die beiden?
Was die erwartet?
Ja.
Naja, da kann ich nicht so mitreden.
Du bist erfahren.
Ja, aber ich meine, wir leben ja alle in anderen Verhältnissen, nicht? Die beiden, wenn die versuchen, ein normales Leben zu führen, wird es natürlich schwer für die. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man irgendwie offen auch für andere Sachen, auch für schlechte Sachen. Man muss immer versuchen, sein Privatleben möglichst geheim zu halten. Das geht bei den beiden.
Das ist ja schon
nicht.
Lacher bei den beiden, das geht ja eigentlich
geht
gar
nicht.
Nicht.
Deswegen stelle ich mir das sehr schwierig vor. Eine Ehe in solchen Königshäusern ist ein Problem, glaube ich, für alle Beteiligten.
Im Grunde führst du ja ein Doppelleben. Du kannst es eigentlich nur hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich tatsächlich leben. Dort hast du dann das Personal und musst auch wieder aufpassen, wie du dich vor denen verhältst.
Na ja, klar. Ja. Ich meine, ist ja schon doof, nicht, wenn der Prinz William da in der Unterhose rauskommt und 30 Butler stehen rum und sagen, königliche Hoheit. Also ich würde mir da ziemlich blöde vorkommen.
Gut, hast du Tipps, wie eine Ehe funktionieren kann? Oder ist das die falsche Frage an dich?
Wenn ich die hätte, wäre ich ja noch in erster Ehe verheiratet. Nee, habe ich nicht. Das muss jeder für sich entscheiden.
Okay, welche Fehler kann man denn machen?
Das alle. Ist ja nicht alle.
Dein größter Fehler? In der Ehe?
Mein größter Fehler in der Ehe war, dass ich halt immer zu viele andere Sachen im Kopf habe. Das ist doof. Man muss sich schon, wenn man eine Ehe führt oder wenn man überhaupt in einer Partnerschaft ist, dann muss man sich schon auf den anderen konzentrieren.
Und auch mal zur Seite gucken.
Ja, und auch mal andere Sachen mal weglassen. Mhm. Und das ist bei mir immer schwierig gewesen. Jetzt in meinem hohen Alter geht das langsam.
Du willst ja nicht sagen, dass das eine jetzt abnimmt, deine berufliche Aktivität. Du wirst immer noch nach links und rechts schauen und du bist natürlich auch so ein Motor an Kreativität.
Ja, aber man sieht es alles gelassener als früher, nicht? Also heute will ich auch noch machen, aber nicht um jeden Preis. Früher wollte ich nur machen. Und jetzt bin ich so ein bisschen ruhiger und denke mir, naja, mach, versuch's es mal, wenn nicht, ist auch gut. Also ich sehe das alles nicht mehr so eng. Ich hab das ein bisschen verlagert. So
also das ist vielleicht der einzige Vorteil, dann am doch älter werden, etwas gelassener zu werden. Wir reden nicht nur übers Älterwerden, sondern auch über dein neues Album, auf dem du so schön das eine Auge hier zukneifst und so nett guckst. Ich kann es gleich mal in die Webcam halten, aber die meisten haben das ja wahrscheinlich schon zu Hause, ne?
Naja, es gibt zwei Alben. Es gibt einmal dieses normale Album.
Ist das schön?
Ja, also beide heißen Ist das schön. Und dann gibt es noch ein anderes, das ist ein bisschen teurer, das ist richtig zum Aufklappen. Und da sind so schöne Sachen drin. Und da haben wir vier Fotos. Also kann es sein, dass jemand das Album zweimal kauft und hat jeweils vorne ein anderes Foto drauf oder viermal.
Ne? Okay, also neues Album wird Thema sein, aber wir reden natürlich auch über das Fernsehen und wie dein Blick momentan auf die Fernsehlandschaft ist. Hugo Egon Balder ist heute unser Gast des Tages. Ja, Hugo.
Ja.
Nun bist du schon, ich habe das eben hier gehört, 61, darf ich da, bei Männern darf man es sagen, jetzt habe ich es ja auch schon gesagt.
61, ja, ist traurig, aber wahr.
Wahnsinn, ich hab hier jetzt stehen, so wollen wir mal über deine Anfänge reden, aber
vielen Dank.
Haben wir denn so viel Zeit?
Na, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es muss kurz vor dem Krieg gewesen sein.
Ach, komm, ja. Wirst du schon vergesslich?
Nee, an sich nicht, nee. Nee.
Wäre auch blöd Geht für einen noch. Komiker und für einen Schauspieler, wenn du dann deinen Text vergessen
hast. Doof, ne? Ja. Du stehst auf der Bühne und sagst, wo bin ich eigentlich?
Wann hast du das erste Mal auf der Bühne gestanden?
In der Schule. Da haben wir gespielt Wie dem, der lügt von Grillparzer. Da hatte ich eine kleine Rolle. Da war ich 13 oder so.
Aha. Und bist du jemand, der dann lange probt? Hast du deine Familie benutzt als Publikum oder bist du da schon so entspannt, wie du jetzt ja auch immer wirkst, schon auf die Bühne gegangen?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, da hatte ich noch Lampenfieber. Mittlerweile ist das weg und wenn ich probe, dann probe ich alleine für mich. Also ich lerne Texte am besten, wenn ich sie laut lese und dann geht das ziemlich schnell bei mir.
Und wenn du heute Sendungen moderierst, hast du überhaupt gar keinen Lampenfieber?
Nee, überhaupt nicht.
Nix. Ist so, als würdest du, weiß ich nicht,
Zeitung lesen. Ich sag mir immer, das wird alles zu ernst genommen. Nicht? Wir machen ja, ich meine, wenn ich ja Fernsehen mache und auch wenn ich auf der Bühne stehe, das ist ja alles Unterhaltung. Und es gibt andere Sachen, die man ernst nehmen sollte.
Das ist doch eine ernste Sache.
Nee, überhaupt nicht. Selbst wenn ich auf der Bühne meinen Text vergessen sollte, würden es die Leute lustig finden. Und wenn ich im Fernsehen sage, so jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter, wer sind sie eigentlich? Dann ist, also ich habe da keine Probleme, weil es so menschlich ist. Das stört mich nicht. Und ich glaube, die Zuschauer stört es auch nicht, weil sie dann merken, dass es ehrlich ist. Ist ja viel schlimmer, als wenn du da vor der Kamera stehst und auswendig gelernte Sachen sagst.
Gut, es macht dich dann natürlich auch menschlich, wenn man als Publikum dann beobachten kann, wie du mit so einer Situation eigentlich dann umgehst. Das ist ja für uns dann der Blick hinter die Kulissen.
Ja, natürlich, ja, klar. Ich meine, ich habe das ja früher, ich bin ja ein eifriger Fernsehgucker schon von Kindheit an und ich war ja großer Fan von Kuhlenkampf und so weiter. Ich meine, der hat ja teilweise kam der raus und hat eine Viertelstunde erstmal erzählt. Und das war ja auch, er hat ja auch da gab es keinen Teleprompter und keinen Text, der hat sich vorher was zurechtgelegt und wenn das dann anders wurde, wurde es anders und das fand ich so doll und da habe ich gesagt, naja, musst du auch machen. Der Gottschalk ist ja genauso, also der lernt ja auch nichts.
Hat auch keinen Text.
Nee.
Genau, aber die Situation dann tatsächlich zu sagen, dass daraus ein Beruf werden könnte oder ein beruflicher Alltag, hast du das geplant oder hat sich das auch ergeben?
Das hat sich ergeben. Das habe ich nicht geplant. Ich war ja in frühester Jugend, war ich ja 7 Jahre am Schillertheater von 73 bis 79 und musste da ernste Rollen spielen. Und dann bin ich zu Radio Luxemburg gegangen, weil ich vom Theater damals irgendwie genug hatte von diesen ganzen ernsten Sachen. Mhm. Und da war ich dann bei Frank Elstner, war mein Chef und Radio Luxemburg war an sich nur Chaos. Aber es hat alles funktioniert. Das war ja damals der einzige Privatsender, den es gab. Mhm. Und das war ein tolles Arbeiten. Und man lernt ja beim Radio viel mehr als beim Fernsehen.
Was hast du denn gelernt?
Ich habe gelernt, dass Sachen sozusagen, dass Leute zu Hause sich das vorstellen können. Also Radio sind ja keine Bilder. Die Fantasie der Menschen ist ja gefragt am Radio, nicht? So wie die Leute jetzt vielleicht zu Hause gerade sitzen und denken, ja, wie sieht's denn bei denen jetzt aus im Studio? Ne? Wie sieht die Bärbel aus? Wie sieht der Walder aus?
Was hat
der
an?
Nein, aber das ist toll.
Nein, und, das ist nicht
doch,
toll.
Doch, das ist toll.
Aus. Ich nehme Medikamente.
Nein, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, Frau Schäfer sieht großartig aus. Ich darf Ihnen das mal so sagen.
Einfach ein wunderbarer Schatz.
So, nee, und das macht einfach Spaß. Und man lernt da auch mit Situationen umzugehen, wenn man live jeden Tag senden muss. Da kommen Sachen auf einen zu, die man vorher gar nicht plant. planen kann.
Ich liebe das ja auch, dieses Unvorbereitet. Aber es gibt ja viele, denen genau das ja Angst macht, die lieber jeden Schritt genau planen. So ein Typ bist du also nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ich probe auch nie. Ich habe auch vor Fernsehsendungen, wenn andere probiert haben, war ich Kaffee trinken. Also es gibt natürlich gibt Sachen, die man proben muss, Übergänge oder wenn man zum Beispiel irgendwas sagen muss, was man sagen muss. Zum Beispiel, wenn sie gewinnen wollen, ein Auto so und so, wo man genau den Text sagen muss, dann muss man das ablesen oder lernen, aber der Rest, das geht nicht.
Aber du kannst dich dann auch darauf verlassen, dass dir immer etwas einfällt. Du bist dann auch jemand, der weiß, was er dann tun kann.
Nein, es gab auch Situationen, wo mir nichts eingefallen ist, das sage ich dann aber auch. Das sage ich so, jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Und bei dieser wunderbaren Sendung mit deiner Kollegin Hella von Sinnen, Alles, Nichts, Oder, da war doch gar nichts geplant.
Nein.
Eine geniale Show, die ich geliebt habe, weil ihr alles dem Zufall offensichtlich überlassen habt. Oder ja, war das Konzept?
Nein, da war gar nichts geplant. Das Einzige, was wir vorher mal probiert haben, waren die Spiele, ob sie funktionieren. Mhm. Aber da waren wir auch nur praktisch Zaungäste, weil die Redaktion hat das gemacht. Und ansonsten haben wir uns ein paar Facts geholt über den Gast, den wir haben. Und der Rest, ich stand mit Hella da manchmal kurz vorm Auftritt und sie sagte, was machen wir jetzt? Und ich sage, ja, wir wissen nicht. Erst mal raus hier, mal gucken, was passiert. Und so war es jedes Mal.
Gehen wir mal auf die andere Seite der Deko und schauen mal, was da los ist. Aber jetzt sind wir natürlich schon wieder beim Fernsehen. Aber eigentlich hätte aus dir auch ein Musiker werden können. Du hast ein wunderbares musikalisches Talent, spielst Klavier, Schlagzeug. Warum hast du nicht den Weg des Musikers eingeschlagen?
Weiß ich nicht. Ich wollte es ja mal. Ich habe ja mit 4 Jahren angefangen, Klavier zu lernen. Also meine Eltern haben beschlossen, dass ich musikalisch bin. Und dann habe ich das gemacht. Ziemlich lange habe ich das gelernt, richtig klassisch. Und dann hatte ich irgendwann mal mit 11, 12 Jahren den Wunsch, Dirigent zu werden. Das wollte ich wirklich. Mhm. Aufs Konservatorium gehen. Und habe dann immer vorm Radio und vorm Plattenspieler dirigiert zu Hause. Und habe irgendwann gemerkt, ich dirigiere gar nicht. Ich mache den Rhythmus. Und da habe ich gedacht, na gut, dann kauf doch mal ein Schlagzeug. Meine Mutter überredet, die hat mir auch eins gekauft. Die hatte tolle Eltern, die haben alles gemacht, was ich wollte.
Hattet ihr danach noch Nachbarn?
Ja, wir hatten einen Zahnarzt unten und der hat sich ab und zu mal beschwert, aber es war ganz lieb und so. Und dann habe ich Schlagzeug auch gemacht und dann habe ich auch ein paar Platten gemacht, aber alles nur als Hobby. Und dann ist mein Leben in eine andere Richtung verlaufen.
Ja, aber wenn man Sammy Davis begleitet am Schlagzeug, ist das doch mehr als nur ein Hobby.
Ja, da war ich ja noch so jung, nicht? Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, du kannst ein Jahr kannst du mit der Band auf Tour gehen, aber dann wird Schule zu Ende gemacht und so. Und dann hatte ich auch einen Autounfall zu der Zeit und das war auch die richtige Zeit, um auszusteigen. Also ich hatte dann auch keinen Bock mehr. Ne? Und dann hab ich es halt nicht mehr gemacht, immer so nur für mich so. Und seit 4, 5 Jahren hat es mich wieder gepackt.
Also du hast es ja nicht ganz verlassen, die Musik. Du hast sie ja zwischendurch nicht aufgegeben. Sie hat dich schon dein Leben begleitet. Und vielleicht sprechen wir über Musik gleich ein bisschen. Hugo Egon Balder. Ja, sitzt mir wieder gegenüber. Kann man das sagen, wo
ja,
du gerade warst?
Ich war gerade unten.
Ja.
Hab die Sonne genossen, hab mich ein bisschen gebräunt.
Ach, und?
Eine Zigarette geraucht.
Genau. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, vielleicht hätte auch ein wunderbarer Musiker aus dir werden können. Ja, mit 17 erste Band gegründet, Birth Control.
Früher schon.
Schon früher?
Ja, mit 12, 13
mit
12. Hatte ich schon eine
okay.
Band.
Okay, deine Mutter hat dich schon mit 4 ans Klavier gesetzt.
Richtig.
Ja, Wahnsinn.
Ja,
und an sich muss man sagen, du hast es eben erzählt, kommst aus einem sehr liberalen, sehr unterstützenden, sehr fördernden Elternhaus. Ja, alles, was der kleine Hugo gesagt hat, hey, das habe ich mal vor, standen die Eltern hinter dir und gesagt, mach mal.
Mein Vater hat immer gesagt, lass den Jungen mal machen.
Ja, genau. Was gibst du denn heute deinen Kindern mit? Ausbildung angeht, Berufswünsche?
Also ich meine, ich will die dazu nicht zwingen, die sollen erstmal ihr eigenes Ding machen, ne? Und die sind ja noch klein, also werden 11 und 10 und kriegen sich so langsam ein.
Es wird bald Zeit, eine Band zu gründen dann.
Ja, na gut, die Zeiten haben sich geändert heute, nicht? Also auch schulisch geändert.
Mhm.
Und die machen gerade ihre eigenen Erfahrungen, auch mit mir. Ich meine, ich bin ja jetzt wieder geschieden und sie leben bei der Mutter und ich sehe sie auch nicht sehr oft, aber ab und zu halt mal, weil es gibt da ein paar kleine Problemchen, aber es ist halt nun mal so. Und ich warte erstmal so mal ab, wie sie sich entwickeln. Also ich gebe ihnen auch, mache auch keine Vorgaben oder so. Die sollen mal gucken, wo sie so Talente haben.
Also das, was du selbst zu Hause erfahren hast, so getragen zu werden, sich auch ausprobieren zu können, ist etwas, was du dann auch mitnimmst in der Erziehung dann bei deinen Kindern?
Ja, das muss auch sein, glaube ich. Also es gibt ein paar Sachen, die man einfach sagen muss, die auch eingehalten werden müssen. Es gibt Regeln natürlich. Aber ansonsten bin ich da sehr liberal.
Was ist dir da besonders wichtig? Also was sind so Punkte, bei denen du sagst, das möchte ich ihnen auf jeden Fall vermitteln?
Naja, es gibt ja so Werte, nicht, die man einfach vermitteln sollte. Das ist ja nichts Neues, wenn ich das jetzt sage. Das versuchen ja alle Eltern, nicht? Also dass man sagt, also Ehrlichkeit und Offenheit und so. Und meine Kinder haben zum Beispiel auch, was Religion angeht, eine sehr gesunde Einstellung, weil die auf dieser Schule die Möglichkeiten haben, in alle Religionen reinzugucken, was ich sehr schön finde. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn immer einer sagt, meine ist die einzig Richtige. Mhm. Und das kriegen sie langsam mit. Das finde ich schon mal sehr schön.
Da einen Austausch zu erfahren, eine Offenheit zu erleben. Bist du denn jemand, der eigentlich gerne zur Schule gegangen ist?
Nein, überhaupt nicht. Ich musste notgedrungen. Ich war stinkend faul. Ich hatte andere Sachen im Kopf. Musik zum Beispiel, ne? Und Mädels.
Also das heißt, Prüfungen schreiben, Noten lernen, furchtbar. Sich hinsetzen, Hausaufgaben, es ist furchtbar. Bei dir alles ein Graus.
Grauenhaft.
Das ist der Grund, warum die Haare so zu Berge stehen.
Genau, genau, ja, absolut.
Weil wenn du reinkommst, ist immer so...
Ja, ja, ich habe ja noch ein paar, Gott sei Dank.
Ja, stimmt, ja. Muss man ja auch sagen bei Männern...
Ja, natürlich, ja.
Ist das ein sensibles Thema?
Ja, nicht so wie der Prinz da mit dem Haarausfall. Da. Das ist auch eine arme Sau. Ich habe da mal richtig hingeguckt. Menschenskind, der ist ja nur erst 29, nicht? Und hat ja nur wirklich schon fast eine Glatze.
Das ach komm, so schlimm ist das gar nicht. Das seht ihr Männer immer alle so schlimm, wenn die Haare ausfallen. Machst du die Haare ein bisschen, muss die sich natürlich ein bisschen kürzer schneiden. So fällt es natürlich mehr auf.
Oder er sieht später aus wie Ernst Huberti. Das ist auch nicht schlecht, wenn man so alles so rüberkämmt, nicht so.
Diese berühmte. Bist du denn eigentlich ein ehrgeiziger
nein.
Mensch?
Nein, leider nicht. Wenn ich das wäre, dann wäre ich schon ganz woanders. Wirklich.
Was? Ich muss mal kurz gucken. All die Preise, die du abgeräumt hast, das geht Fernsehpreise ohne Ende. Das geht doch gar nicht ohne Ehrgeiz.
Nein, Hugo. Doch, das geht ohne Ehrgeiz. Ich habe auch keine Ellenbogen. Ich bin ein absoluter Teamplayer und ich bin gutmütig ohne Ende. Das ist wirklich so. Also meine Freunde sagen auch immer zu mir, du bist viel zu gutmütig, verdammt nochmal. Und ich möchte immer, dass allen gut geht. Auch wenn ich probiere, wenn ich Theater spiele. Es gibt nichts Schlimmeres als ein scheiß Klima. Aha. Und da stecke ich zurück. Da bin ich wirklich einer in der dritten Reihe. Das interessiert mich alles nicht. Hauptsache, es ist alles gut und alles schön, jeder hat seinen Spaß.
Aber das ist echt selten in der Branche, muss man mal sagen.
Ja, gut, aber ich bin ja nun schon so lange dabei und ich habe schon so viele Idioten kommen und gehen sehen, also das muss ich nicht haben.
Aber wenn du sagst, okay, Ehrgeiz sind nicht deine Stärken, was würdest du denn sagen, sind deine Stärken?
Ich versuche immer was Neues zu machen. Ich versuche immer alles auszuprobieren, weil ich mir sage, wenn ich es nicht versuche, dann werde ich nie erfahren, ob es klappt oder nicht klappt. Und da gibt es natürlich viele Sachen, wo du einbrichst, ne? Viele Flops, wo du sagst, oh Gott, ist das furchtbar. Aber dann sagt man
sich. Was? Flops? Bei dir?
Ah, ich habe so viel Mist gemacht.
Komm, nenn mal einen.
Doch, ja.
Doch gut, dieses Grillwürstchen-Ding.
Das ist auch wieder so Kindergeburtstag. Aber es gab schon früher Sachen, auch im Fernsehen, wo ich sage, die liefen auch nicht lange. Also einfach, es gab mal eine Sendung.
Diese Orient-Show, die
einmal. Oh ja, Vater Morgana, genau. Da habe ich aber von Anfang an gesagt, Kinder, das kann hier nicht funktionieren. Das kam aus Frankreich und kam aus Paris und das ist eine andere Stadt als Köln. Ich meine, jemand in Köln nachts um eins auf dem Ring in der Woche, da ist nicht so viel los wie in Paris auf der Champs-Élysées. Mhm. Und da haben wir eine Folge gemacht, das war aber auch eine Katastrophe.
Und trägst du sowas dann noch lange in dir oder kannst du das dann auch ganz gut abhaken?
Ich hake das ab. Nee, ich bin da sehr pragmatisch, ich hake das sofort ab. Das ist erledigt und ab zum nächsten.
Aber dann heißt es eigentlich, dass du dich dann auf dein Bauchgefühl ganz gut verlassen kannst. Wenn du als Beispiel bei dieser Orient Vater Morgana Show schon gemerkt hast, das kann nicht gut gehen, bist du eigentlich jemand, der heute, wenn du mit etwas on air gehst, etwas nur produzierst oder moderierst, hinter dem du dann hundertprozentig stehst?
Naja, heute mache ich wirklich nur noch Sachen, wo ich wirklich sage, das mache ich gerne. Das konnte ich früher nicht machen, weil da war ich auch jünger, wollte ich noch Sachen ausprobieren und so. Und da war man auch in der Pflicht dem Sender gegenüber. Das ist völlig normal, dass man sagt, okay, machen wir mal. Aber heute, also ich kriege auch Sachen angeboten, wo ich sage, nee, mache ich nicht.
Aber du kommst natürlich auch zum Ausprobieren aufgrund deines Erfolges. Also, dass man dir vertraut, deiner Person, deiner Popularität, deinen Quotenerfolgen, das ist ja nicht ganz unwichtig im Fernsehen, um dann zu sagen, wir geben dir den Raum. Das ist ja heute eher eine Seltenheit dann.
Ja gut, aber das habe ich ja von Anfang an schon gemacht. Also ich kam zu Radio Luxemburg, ich hatte zwar mal Radio gemacht, ein, zwei Sendungen im RIAS Berlin früher, aber alles abgelesen und im Studio. Und dann kam ich zu Radio Luxemburg. Meine erste Sendung fand statt auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund vor 3000 Leuten. Und der Elsner hat mich deswegen eingekauft, weil er gedacht hat, Mensch, der Junge kommt von der Bühne, der hat keine Angst vor Publikum. Hatte ich auch nicht. Ich wusste nur nicht, wie die Sendung funktioniert. Und da gab es den Herrn Knupp, den Willi Knupp, der leider verstorben ist, der sagte zu mir, du geh einfach hoch und mach mal. Ja, dann bin ich da auf die Bühne und habe einfach gemacht und habe dann irgendwie gedacht, ach so ist Radio, das ist ja fein. Und das muss man ausprobieren.
Also während des Machens stellst du fest, ob dir das gefällt oder nicht?
Richtig, richtig, ja. Ja, vorher denke ich mir, vielleicht wird's gut, vielleicht nicht. Und dann mache ich's und dann merke ich ganz schnell, oh, ist nichts für mich, dann lasse ich's wieder.
Aber dieses Ausprobieren begleitet dich so eigentlich durch dein Leben, ein bisschen wie ein roter Faden.
Richtig, ja. Ja, man muss ausprobieren. Sonst ist doch alles langweilig.
Aber die meisten haben doch jetzt einen Job, haben was gelernt und würden am besten dann die goldene Betriebsnadel dort in Empfang nehmen. Also den meisten macht es ja eher Angst, in eine neue Situation zu geraten, etwas Neues auszuprobieren. Das ist bei dir offensichtlich nicht so.
Ist nicht so, nein. Aber es muss auch die Menschen geben, die sagen, das mache ich jetzt, sondern das mache ich mein Leben lang. Das ist völlig okay. Nur ich bin dazu nicht in der Lage. Ich kann das nicht. Wenn ich jetzt nur Fernsehen machen würde oder nur Theater spielen würde oder nur Musik machen würde, dann würde ich nach 2-3 Jahren oder wann auch immer am Schillertheater, habe ich nach 7 Jahren gesagt, da war ich noch in Klänen noch, ne, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr, das ist mir zu langweilig hier.
Ja, vielleicht bist du einfach ein Typ, der sich auch schnell langweilt und schnell einen neuen Impuls dann braucht.
Ich sage ja 4 Ehen.
Gut, nicht, dass du die Moderatorin hier zwischendurch noch wechselst. Also, Musik, damit wir zusammenbleiben, Hugo. So, jetzt haben wir es getan. Was? Wir haben es gespielt, ja. Das ist so schön, ja, man ist so ganz berührt. 2 Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Genau.
Bon. Du hättest ja den Hochzeitssong hier schreiben können für Kate und William.
Mich hat ja wieder keiner gefragt.
Ja, ich verstehe das gar nicht, Hugo. Was ist denn da wieder falsch gelaufen?
Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
Umso besser. Song für uns auf Deutsch. Hm. In was für einer Stimmung hast du ihn denn geschrieben? War es gerade frisch verliebt?
Nee, alles steht still. Das ist ein Lied, das aus dem Tatort ist. Ich habe ja einen Tatort gemacht mit Axel Milberg, Borowski und die Sterne.
Ja, als Schauspieler.
Genau. Auch, ne? Und die Angelina Macaroni, die den Tatort geschrieben hat und die Regie geführt hat, hat den Text geschrieben zu dem Titel Alles steht still. Und ich habe die Musik gemacht, da waren wir im Studio. Und wir haben den Titel mal auf die CD raufgenommen, obwohl er an sich gar nicht raufpasst, weil meine anderen Lieder sind doch schon etwas ironisch deftig. Satirisch. Aber der Titel hat uns so gefallen und da haben wir einfach aufgemacht.
Ja, so eine Seite musst du ja auch haben, natürlich, dass du dich dann entschieden hast, das mit draufzunehmen. Aber das heißt, du wechselst dann, du springst einfach mal zwischendurch zwischen den Genres.
Ja,
mach und ich. Und Musik nimmt jetzt was für einen Stellenwert ein in deinem Leben?
Ach, momentan einen sehr großen. Das wird sich dann wieder ab 20. Mai ändern. Da spiele ich dann in Berlin Theater 2 Monate. Dann ist das Theater wieder an erster Stelle.
Mhm. Und wann schreibst du Songs? Weil viele deiner Songs auf dem Album hast du ja nun tatsächlich dann auch selber geschrieben. Da war ja nicht immer die Drehbuchautorin dann dabei, die dir zur Seite stand.
Das kommt, da gibt es keine Vorgaben. Also das kommt zufällig oder nicht. Manchmal fallen mir Sachen ein, 3 am Tag und dann wieder 4 Wochen gar nicht.
Aha. Ja, was ist so eins von diesen Schnellschüssen hier? Wenn du sagst, dir fallen 3 am Tag ein, was war das für ein Tag?
Also es gibt ja dieses schöne Lied Arschloch auf dem
ja, der erste
gleiche. Der Text ist, der ging ganz schnell. Also der war innerhalb von 3 Minuten fertig.
Kurze Inhaltsangabe, wer ist das Arschloch?
Ja, es geht einfach um diesen Titel und eigenartigerweise, wenn wir ihn live spielen, sind es auch die Frauen, die klatschen bei dem Lied. Mhm. Es geht einfach in dem Lied um Damen, die nichts anderes zu tun haben, als sich jeden Tag an einer anderen Stelle operieren zu lassen und die Kohle ihres Mannes auf den Tisch zu hauen.
Genau. Hottest Girl in Town?
Hottest Girl in Town ist kein englisches Lied, sondern ich habe mich orientiert an Herrn Westerwelle und an Herrn Oettinger, was das Englische angeht. Und habe mir gedacht, es gibt so viele Leute, die nicht so richtig Englisch können. Und da habe ich das Lied in Denglisch gemacht. Und das reimt sich auch schön. Ja, also Hottest Girl in Town, you have me really umgehauen. Das ist sehr hübsch. Ne?
Und Oettinger macht jetzt Intensivkurse. Ist natürlich
ist wahr.
Der sitzt mittlerweile in Brüssel. Der muss es können. Der muss es können.
Ja, natürlich.
Aber wir spielen dann gleich noch Deutschland sucht. Aber Musik ist wirklich etwas, wofür du stehst, was du eben auch lebst, weil man verbindet dich ja immer mit Fernsehen. Mhm. Also es ist keine heimliche Leidenschaft mehr hier, Hugo.
Nee, aber Musik begleitet mich mein ganzes Leben und das wird auch immer so bleiben.
Das heißt, ihr geht auch auf Tour, man kann euch auch live hören?
Man kann uns live hören, ja. Also eine große, ist momentan nicht geplant, weil es gar nicht geht. Ich spiele ja Theater, ich spiele dann jetzt in Berlin 2 Monate und dann in Köln wieder 2 Monate ab September. Mhm. Also großartig, Tour ist nicht drin. Aber wir spielen schon ab und zu mal. Ne?
Okay, aber es liegt jetzt nicht daran, dass die Stones oder die Scorpions nochmal eine Abschiedstour geplant haben und deswegen sind alle Hallen irgendwie vergeben ihr kommt nicht rein.
Nein, wir gehen auch in keine großen Hallen. Wir machen das immer ziemlich klein und meistens spielen wir bei uns in meinem eigenen Laden in Hamburg, was natürlich sehr praktisch ist.
Und das ist natürlich ganz gut. Und wer ist wir? Wer steht mit dir dann auf der Bühne?
Die ganzen Jungs. Das sind alles gestandene Profimusiker. Also das ist einmal unser Bassist, der Uli Salm, der Gründer von Leinemann und Rudolf Rock, mit dem ich das Ganze ja hier auch mache. Wir haben ja auch zusammen diesen Laden, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und seine Frau, die Susi, ist eine so dermaßen eine Sängerin.
Das Susi Salm.
Susi Salm,
klingt wie so eine Comicfigur. Ja,
Salm, ja. Na, sie heißt jetzt Salm, weil er Uli Salm heißt, nicht? Nachdem sie geheiratet haben. An sich Fräse. Na gut, und dann sind halt Profis dabei. Micky Stickdorn am Schlagzeug hat schon, ich weiß nicht mit wem, wem der alles schon gespielt hat, mit Albano und mit Jennifer Rush und so. Und Bernd Kühl an der Gitarre war 15 Jahre lang mit Wolfgang Petri auf Tour. Das sind alles Riesenjungs. Und unser Trompeter, der Gunnar, spielt mit Fettes Brot. Und Andreas, unser Saxophonist, macht Theatermusiken und ist laufend unterwegs. Und dann haben wir noch einen zweiten Keyboarder, Frank Seidel, früher bei Rattles und überall. Also alles richtige Profis, mhm, und es macht einen Heidenspaß mit denen.
Und wie habt ihr euch gefunden?
Naja, die Band, diese All-Star-Band gab es ja vorher schon. Der Uli hat mit denen ja vorher schon ein bisschen Musik gemacht immer. Und dann stieß ich dazu aus völligem Blödsinn. Hab gemerkt, es macht mir Spaß. Zum Anfang haben wir zu zweit am Schlagzeug gesessen auf der Bühne. Also zwei Schlagzeuge nebeneinander. Und das war mir dann doch zu anstrengend auf die Dauer. Und dann mache ich jetzt Keyboard. Und das ist immer sehr schön. Wir haben ja zwei Keyboarder. Wenn ich Orgel, also Hammond mache, dann macht der Frank Piano und umgekehrt. Und das ist sehr hübsch.
Und beschreib mir mal dieses Gefühl, wenn du dann tatsächlich auf dieser Bühne stehst. Ihr gebt das Konzert, es geht los, das Publikum kauft, hat sich Karten besorgt, macht sich einen schönen Abend. Was erlebst du dann als jemand, der auf der Bühne steht?
Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich bin plötzlich wieder 16. Das ist wirklich so. Das ist
das wie so eine Zeitmaschine?
Das kann man nicht beschreiben. Also ich mache ja sonst keinen Sport. Nicht, aber
denkt
das ist
bei dir gar nicht, du bist so ein dünner Hering.
Ja, gut, aber ich mache keinen, ich mache überhaupt keinen. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann ist das erstens mal eine körperliche Anstrengung auch. Also jetzt weniger, weil ich Keyboard spiele, also Schlagzeuger, da bist du schon am Wirbeln, da tut dir schon alles weh hinterher. Aber du wirst, ich habe keine Schmerzen mehr. Also ich bin wirklich wieder 16. Vorher denke ich mir, oh Mann. Gibt's
viele Zugaben, damit ihr lange euch so fühlt. Ne?
Ja, aber es ist wirklich so. Vorher denke ich, Mensch, der Rücken, was ist denn heute los? Hast schlecht gelegen und Nacken tut dir weh. Und dann bist du auf der Bühne und dann ist das alles weg. Aber das ist eigenartigerweise im Theater auch so. Ne? Ja,
also es ist auch nochmal ein bestimmtes Lebensgefühl, dieses Spaß, dieses Teamgefühl natürlich auch als Band unterwegs dann zu sein und so einen gemeinsamen Abend zu haben. Also es klingt sehr schön und ich freue mich, wir hören gleich noch was draus. Ne? Und zwar, was hören wir noch?
Deutschland sucht.
Deutschland sucht, genau.
Wir waren mal das Land der Dichter und Denker. Wir waren mal das Land der Richter und Henker. Vor kurzem noch das Land der Zocker und Banker. Betrüger, Belüger und Vermögensversenker. Doch heute geht es nicht mehr um Wucher. Heute sind wir alle nur Sucher. Bauer sucht Frau, Eber sucht Sau, Biene sucht Blüte, Kiffer sucht Tüte, Nanny sucht Kids, Bohlen sucht Hits, Kachelmann sucht Donnerwetter mit viel Blitz. Germany's next, Hessensau, Germany's next, Toilettenfrau, Germany's größtes Muttermal. Frau sucht man mit Pferdeschwanzfrisur egal.
Ist das schön, ja, ist ja drauf. Ja. Deutschland sucht auf deinem neuen Album. Was du von solchen Formaten dann hältst, muss man dich das noch fragen.
Naja, das Problem ist, ich meine, das war ja mal am Anfang, war es ja alles sehr lustig, aber wenn ich heute den Fernseher anmache, es wird ja nur noch gesucht. Ich werde ja wahnsinnig.
Jetzt Deutschland sucht sich selbst.
Boah, jetzt habe ich gesehen, eine neue Sendung, Auswanderer sucht Frau. Das ist alles unfassbar. Wir suchen nur noch. Warum suchen?
Also, du hast aber auch mal in so einer Suchjury gesessen, ganz am Anfang.
Ganz am Anfang bei Star Search. Ja, da gab es ja nur zwei, nicht? Da gab es ja nur zwei Formate. DSDS, also Deutschland sucht den Superstar und Star Search. Und dann, das war das Einzige. Und dann habe ich nochmal eine moderiert, als wir die Hauptdarsteller für Tarzan gesucht haben. Das habe ich aber gern gemacht, weil die standen dann auch zwei Jahre auf der Bühne. Ne? Mittlerweile sind sie ausgewechselt. Aber das ist ja schon was anderes, wenn man da ein Musical spielen muss jeden Abend. Da muss man schon mal können.
Ne? Aber woran liegt das, diese Begeisterung für die Castingshows? Denn die Quoten sind da, es wird also geguckt.
Ja, ich glaube, das Interesse liegt bei den Leuten besteht einfach darin, sich diese armen Würstchen anzugucken, die da völlig enteiert wieder rauskommen. Nicht? Das ist das Problem, so diese Schadenfreunde, dieser Voyeurismus. Es geht ja gar nicht um die Sache. Also Deutschland sucht den Superstar ist ja ein Format, American Idol, da ging es ja wirklich mal um Musik. Ich meine, da sind ja auch große Stars mal hervorgegangen. Bei uns hört man ja von denen nichts mehr.
Es geht hat in anderen Ländern also tatsächlich funktioniert. Ne?
Naja, weil sie dem System treu geblieben sind. Hier bei diesen Sendungen momentan, ich will ja damit nichts gegen RTL sagen. Die machen das ja perfekt. Das ist ja großartig, was die machen. Aber der eigentliche Grund der Sendung ist ja völlig verloren gegangen. Es geht ja nicht mehr um Musik. Man liest ja nur noch, dass der im Knast sitzt, der hat mit dem, der heult, da ist wieder irgendwas passiert.
Ist die Cousine geheiratet worden.
Das ist fürchterlich. Ne?
Also das heißt, dieses Drumherum lenkt im Grunde davon ab, worum es eigentlich geht.
Naja, die Show ist wichtiger als der Inhalt. Nicht? Und das ist das, was mich stört an der ganzen Geschichte, wenn es wirklich nicht mehr um Musik geht. Ne?
Nun sagst du eben auch, wir sind nicht mehr das Land der Dichter und Denker. Jetzt hast du eben auch lange Unterhaltungsformate gemacht, was auch nicht immer das Niveau von Goethe und Schiller hatte. Das ist ja auch klar.
Das
es ist
richtig.
Unterhaltung und es ist ein ganz gewisses Genre mit ganz bestimmten Regeln. Was guckst du dir denn noch gerne an im Fernsehen dann?
Das ist die große Frage.
Guckst du überhaupt noch Fernsehen?
Nee, momentan, ich schaff's auch nicht mehr, zeitlich nicht mehr. Also ich gucke wirklich nicht sehr viel momentan. getan. Also es gibt, ich bin ja ein alter Comedy-Mann und ich gucke mir gerne Comedy an, aber auch das ist momentan ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es gibt ein paar Sachen, also ich liebe...
Was meinst du damit?
Naja, es ist nie, passiert nicht mehr so viel Neues, nicht? Und es ist alles ein bisschen, sagen wir es mal so, ist alles ein bisschen sehr platt geworden. Ich meine, wir haben ja bei Samstagnacht haben wir auch platte Sachen gemacht, aber wir haben natürlich auch versucht, ein bisschen höheren Blödsinn zu treiben, wie Schubert und Black früher. Das war ja alles, das war ja ziemlich dämlich, aber intelligent dämlich. Und das ist das Problem. Ich habe früher, natürlich habe ich früher auch Sachen gemacht, Tutti Frutti ist das beste Beispiel. Da war ich auch noch jung, dazu stehe ich auch. Andere Leute, andere bekannte Schauspieler haben früher Pornos synchronisiert. Ist auch nicht schlimm, um Geld zu verdienen. Macht ja nichts. Aber es gehört natürlich zum Leben dazu, dass man sich verändert und dass man auch seine Sichtweise ein bisschen ändert. Und ich sehe es heute so, also ich würde einige Sachen heute auch nicht mehr machen. Die Zeit verändert sich ja auch.
Aber das eine ist deine Rolle des Betrachters dessen, was du selbst gemacht hast und auf der anderen Seite eben auch als professioneller Fernsehzuschauer. Warum sind denn die Formate so uniform? Woran liegt das denn?
Weil sie alle keinen Mut mehr haben, was Neues zu machen. Das ist das Problem.
Wer ist denn er? Wer ist denn das? Sind das die Moderatoren? Sind das die Produzenten? Sind das die Unterhaltungschefs?
Und die Fernsehverantwortlichen. Also die Produzenten würden schon mal gerne was anderes machen, die Moderatoren auch, glaube ich. Es sind einfach die...
du meinst, Günther Jauch würde tatsächlich gerne was anderes moderieren als diesen Quiz?
Bei Günther Jauch,
der kann das ja jetzt mal.
Nein, bei Günther Jauch glaube ich das nicht. Also der kann auch alles sich herausnehmen. Das ist auch völlig normal, genau wie Gottschalk auch. Aber es gibt auch viele, viele Moderatoren, die vielleicht so im stillen Kämmerlein sagen, Mensch, bei mir ist einfach mehr drin, das möchte ich machen. Das können sie aber nicht, weil sie in eine Schublade gesteckt werden. Und die Fernsehverantwortung haben einfach keinen Mut mehr. Es wird nichts mehr ausprobiert. Das
aber
ist das
auf
Problem.
Dich müsste man doch hören, wenn du kommst mit dem Konzept und anklopfst hier und sagst, hallo, das möchte ich gerne machen.
Nein, selbst wenn sie auf mich hören würden, sie könnten es gar nicht machen, weil sie sich ja absichern müssen. Und dann,
also bei wem?
Bei ihren Chefs, bei ihren Obersten. Und beim Privatfernsehen, das ist auch völlig normal, geht es einfach ums Geldverdienen. Und da muss man halt drauf achten, wie kriegen wir den Laden denn so hin, dass die Besitzer des Ladens noch mehr Rendite machen. Also wiederholen wir oder machen Sendungen, die sicher sind. Das ein oder andere wird schon mal ausprobiert, das ist aber zu wenig.
Ach, dann ist das völlig falsch, dass du noch an den Zuschauer denkst.
Das ist das Problem. Dr. Thoma hat mal am Anfang bei RTL gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und das ist ein guter Satz. Wir machen Fernsehen für die Zuschauer, nicht für uns. Und das ist leider ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Aber da hast du doch ein Gespür für. Also die Formate, die du auch als Produzent dann auch betreut hast, ob das jetzt Genial daneben ist oder Hitgiganten oder RTL Samstagnacht, das waren doch eben auch Erfolge oder sind. Entschuldigung.
Also Hitgiganten habe ich nicht als Produzent gemacht, da war ich nur Moderator. Das habe ich auch gemacht, weil ich Musik einfach schön finde. Bei Samstagnacht war ich mit Jackie Drexler verantwortlich. Und das Schöne war, dass uns RTL hat machen lassen. Das hat uns keiner reingequatscht.
Und das ist heute eine Ausnahme.
Das geht gar nicht mehr heute. Das geht überhaupt nicht mehr. Und dann sitzt man mit den Verantwortlichen zusammen und dann hört man sich Sachen an, wo man denkt, mein Gott, das darf alles nicht wahr sein, das möchte ich auch alles nicht. Da geht es dann nur, wirklich nur noch um Quote und es geht vor allen Dingen um Zielgruppen und wir haben herausgefunden, dass zwischen 15 und 17 Uhr nur Leute mit einem Auge und sechs Händen zugucken, das wissen wir. Und du sitzt da und denkst, wo haben sie denn das jetzt wieder her? Und dann merkt man hinterher, es stimmt alles nicht. Also da kann man reden, wie man will, es hat keinen Zweck, es gibt nur eine einzige Chance. Ich müsste mich mit ein paar Leuten, denen es genauso geht, zusammentun und wir müssten einen eigenen Sender aufmachen.
Dafür ja, fehlt uns, tu das,
Hugo. Fehlt uns leider das Kleingeld.
Was? Ja. Raus, Sendergründen. Ja. Hugo Egon Balder, bleibt noch einen Augenblick, bevor er selber Fernsehdirektor wird. Ja, wir haben gerade eben noch mal ein bisschen, wir machen heute Radio, aber trotzdem auf die aktuelle Fernsehlandschaft geblickt. Ist natürlich klar, wenn Hugo Egon Balder da ist, der Mann, der Fernsehen macht und lebt und atmet, dass man darüber spricht. Und mein Eindruck ist, dir fehlt so ein bisschen Anarchie im Fernsehen, etwas auszuprobieren. Aber zum Beispiel im NDR gibt es das doch, oder auch in der ARD mit Inas Nacht. War neulich hier, Ina Müller?
Ja, also das hat mich sehr gewundert. Also ich war ja mal zu Gast bei Ina in dieser Schellfischkneipe in Hamburg. Ich habe gedacht, das kann nicht der NDR sein. Das geht nicht. Also es war unfassbar, was da in dem Laden passiert. Und da muss ich also sagen, NDR, Hut ab. Nicht? Da ist wahrscheinlich einer gewesen, der gesagt hat, das machen wir jetzt einfach mal. Es kostet auch nicht viel Geld.
Hat sich wahrscheinlich vor sich selbst erschrocken, als er diesen Satz ausgesprochen hat.
Ne, und dann haben sie es ja ins Erste gehievt, da haben sie ein bisschen was geändert. Also ein bisschen schuiger, weil ich schon wieder schlecht finde. Das sollte man einfach so weitermachen. Aber das ist natürlich komplett Anarchie, was die Ida Müller da macht. Und sowas fehlt einfach. Und man sieht ja, dass die Leute es annehmen, die Zuschauer.
Nun bist du ja jemand, der mit Preisen ausgezeichnet wurde. Schaust du auf diese Preise? links hier so ab. Nee. Bedeutet dir das gar nichts?
Ach naja, ist schon schön, wenn man einen Preis kriegt, aber es ist ja nur nicht, also davon werden die Sendungen ja nicht besser. Nicht? Also die besten Preise sind immer die schönsten sind die, die vom Publikum verliehen werden. Da gibt es leider zu wenig. Und Grimme-Preis kriegt man ja eh nur, wenn die Sendung schon abgesetzt wurde oder kurz vor der Absetzung steht. Also das ist wurscht. Aber die anderen, es ist sehr schön, es anzusehen. Also ein sehr schöner Preis zum Beispiel ist die Goldene Romy aus Österreich, die ich zweimal zu Hause habe. Das ist wirklich klasse.
Wofür?
Für Samstagnacht und Samstag. Genial daneben. Mhm. Und das macht auch Spaß, bei denen da zu feiern. Da gibt's das ist eine Live-Sendung und da isst man dabei und der Moderator kommt an den Tisch, da hat man gerade ein Stückchen Hühnchen im Mund und da muss man reden. Das ist alles ein bisschen lockerer als bei uns, eigenartigerweise. Denn wir sitzen ja immer beim Fernsehpreis, sitzen wir ja viereinhalb Stunden auf dem Stuhl und können weder rauchen noch irgendwie mal
gar
auf
nichts,
die Toilette gehen.
Ne? Gar nichts. Muss ja eine schreckliche Situation für dich sein, Aber worüber amüsierst du dich? Wir haben es vorhin kurz angedeutet, du hast gesagt, Sophie, du guckst eigentlich ganz gern Comedy, du kommst ja auch aus diesem unterhaltsamen Bereich, in dem nun auch viel gelacht wird. Comedy nennt man es ja jetzt immer, hat ja viele Facetten. Was schaust du dir da an?
Also bei Comedy ist ja momentan, das kenne ich ja alles schon. Mhm. Also ich kenne das Programm von Mario, ich kenne von allen das Programm. Wen ich sehr gern sehe, ist wie gesagt Pastewka. Mhm. Nicht, weil ich da immer mitspiele, sondern weil der wirklich klasse ist, der Junge. Und jetzt gibt es ja bald wieder Fröhlicher Frühling mit Anke und Bastian, da freue ich mich schon drauf. Das wird wieder großartig. Hat auch eine Weile gedauert, bis die Leute kapiert haben, dass das keine echten Volksmusik-Menschen sind. sehr gerne schaue ich.
Die sind einfach so perfekt.
Die sind klasse, die beiden, ja. Mhm. Sehr gerne schaue ich natürlich Dieter Nuhr, der ist doll. Und Ditsche gucke ich mir sehr gerne an. Ich kenne den Olli ja nur schon sehr lange von Samstagnacht. Das ist auch einer, der sich nicht verbiegen lässt. Der sagt, ich mache das so, ziehe das so durch.
Und ansonsten hast du natürlich auch in Genial daneben auf deinem Podium vorne an dem Tisch auch eben immer viele Comedians sitzen. Du weißt eben auch, was sind deren aktuelle Programme. Du hast einfach auch eine Nähe zu den Comedians.
Richtig, ich kenne die auch schon eine Weile und die müssen sich bei mir auch nicht verstellen. Die sind ja so, wie sie sind. Nicht? Das ist ja also praktisch, als wenn wir uns so privat unterhalten. Nicht? Deswegen funktioniert es ja auch so gut, das Ding.
Das heißt, die merken dir auch alle die Kameras gar nicht mehr?
Nein. Das interessiert die auch nicht. Die sind auch so dermaßen professionell. Und das Schöne ist bei Genial daneben, es gibt keine Proben. Nicht? Was sollen wir da probieren? Ist ja alles spontan. Die kommen und essen und dann gehen wir ins Studio und machen es.
Sehr schön. Mhm. Eigentlich so ein bisschen wie früher, ne?
Das ist wie früher, ja. Ja.
Nun stehst du bald auf der Bühne, hast du vorhin erzählt. Wo?
In Berlin, Theater am Kurfürstendamm. Wir haben ein Stück von René Heinersdorf. Einige Zuhörer werden ihn noch kennen aus Die Kemper von RTL. Da spielte er den Kleinen mit der Brille. Mhm. Neben unserem Ruhrpott-Freund. Und dem René Heinersdorf gehört das Theater an der Kühe in Düsseldorf. Er schreibt auch Stücke und das ist, glaube ich, eines seiner besten. Das heißt, Sei lieb zu meiner Frau ist ein Vier-Personen-Stück, zwei Männer, zwei Frauen. Wir haben es in Düsseldorf gespielt mit großem Erfolg und deswegen spielen wir es jetzt in Berlin, Theater am Kurfürstendamm, am 20. Mai ist Premiere.
En suite.
Und anschließend ab 1. September spielen wir es in Köln und ab März nächsten Jahres spielen wir es in Hamburg im Winter- oder Fährhaus. Also wir kommen rum.
Sag mal, du bist ja völlig ausgebucht.
Ja, ist schwer was los momentan.
Das heißt, jeden Abend dann auf die Bühne mit dem identischen Text.
Mhm, genau.
Es gibt aber auch so Nuancen wahrscheinlich.
Da gibt es schon Nuancen, ja.
Naja, komm, gut, wenn du das dann zum 800. Mal spielst, dann werdet ihr so.
Naja, man muss sich schon an Text halten. Also es geht ja auch um Stichworte für die Kollegen. Nee, das ist schon den Text, den macht man schon. Aber natürlich gibt es schon manchmal Vorstellungen, wo wir auch schon mal was anderes einbauen. Ich habe meinen Partner, den Sebastian Gode, mal so aus der Fassung gebracht, weil ich einfach was anderes gesagt habe. Da kommt ein Satz drin vor, wo ich sagen muss, ist bereit, was habe ich den Text vergessen? Es ist bereit, jede Form von Eifersucht zu kanalisieren, nur damit es seiner Frau gut geht, ist mein Text.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal gesagt, ist bereit, jede Form von Eifersucht über die Wupper zu dremmeln. Der hat mich angeguckt wie ein Auto und konnte nicht mehr weiter. Aber das ist wurscht, das passiert schon mal. Das ist schon lustig.
Aber du hast wirklich so, was auch dein Wunsch war, dir die ganzen Standbeine so aufgebaut. Bist du glücklich gerade so, wenn du auf dein Leben schaust?
Ja, also momentan finde ich das alles sehr schön. Ich vermisse das Fernsehen auch nicht. Wir haben 12 Folgen Genial daneben aufgezeichnet, die am 17. oder am 15. Juli laufen, freitags dann immer. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber ich vermisse das Fernsehen momentan nicht. Ich muss meine Birne da auch nicht unbedingt reinhalten. Es gibt so viele andere schöne Sachen, die man machen
Guckst
kann.
Guckst du deine eigenen Sendungen?
Nein.
Du sitzt nicht davor mit einer Tüte Chips und schaust, wo du
Nein.
Lustig war es?
Nein, nein. Ich sehe sie ja, weil ich muss sie hinterher ein bisschen bearbeiten, weil wir meistens immer so 2 Minuten, 3 Minuten zu lang sind. Und da muss ich so ein bisschen was wegnehmen. Aber ich schaue sie mir nicht an. Genau. Ich bin ja dabei, ich weiß ja, wie es ist.
Und andere Pläne hast du auch noch. Du möchtest das legendäre Zwick aufleben lassen. Es lebt ja, sehr lebendig, sehr pulsierend. Aber vielleicht ist das eine Idee für Frankfurt.
Naja, wir reden haben mal gleich drüber. Also reden wir gleich drüber. Ja, gute Idee.
Ja, Hugo, Egon Balder reckt sich hier schon, ja, wie eine Katze.
Ich bin noch da.
Du bist noch da. Was machst du jetzt, wenn du hier aus dem Studio marschierst?
Dann setze ich mich ins Taxi.
Aufs Rennrad, dachte ich.
Setze mich aufs Rennrad, ja, fahre noch ein bisschen durch die Gegend. Nein, ich fahre zurück nach Köln. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun heute Abend.
Aha. Hm? Was machst du, Fernsehen?
Ja, ich bin heute Überraschungsgast in einer Sendung.
Ach so, jetzt darfst du nicht sagen, bei wem, sonst hört er
ja,
uns
hört
hier.
Sonst hört er zu, ja. Vielleicht, das geht nicht.
Können wir ihm beschreiben, wie er aussieht? Vielleicht wissen wir dann sofort.
Ja, er spricht ein bisschen low und hat also ein Auge hängt so runter.
Ach so, ja, wer könnte das denn jetzt sein?
Ein bisschen älter als ich.
Ach so. So
lieblich, glaube ich, ist er geworden.
Ja. Genau, und sag mal, wir haben jetzt so viele Bereiche angesprochen, alles, was du machst. Wir haben über dein neues Album gesprochen, für das ich dir wirklich ganz viel Erfolg wünsche.
Dankeschön, man kann es auch kaufen.
Man kann, echt?
Ja.
Ist ja eine neue Info.
Ist toll, ne?
Ja, und ist gar nicht so teuer, ne?
Ist nicht teuer, nee. Also das Geld ist auch nicht für mich.
Hat man auch länger was von.
Es geht an eine Aktion. Mhm. Ich spende das für die
Aktion. Jetzt ehrlich?
Für die Aktion Sorgen, Hugo. Ja.
Das habe ich dir für einen Moment, habe ich mal gedacht, du wirst mal ernst.
Ich bin ganz ernst.
Ja, und wir wollen noch ganz kurz über das Zwick sprechen. Mhm. Erklär mal allen, die das nicht kennen, außer vielleicht, wenn der Mann dich kneift, wenn du irgendwas nicht sagen sollst, vom Zwicken. Was ist das Zwick?
Also,
legendäre Musikkneipe in Hamburg.
In Hamburg. Also es gibt ja vielleicht auch Hörer hier von HR3, die mal in Hamburg waren und vielleicht das Zwick kennen. Das Urzwick ist am Mittelweg, also im Pöseldorf, wo früher die ganze Hamburger Szene stattfand. Also Lindenberg und Otto und Westernhagen wohnten da alle. Und da war auch schöne Musik. Und Zwick ist eine alte Rock'n'Roll-Kneipe, besteht seit 60 Jahren. Und mein Mitstreiter bei der Band, der Uli Salm, dem gehört das Zwick seit 30 Jahren, weil ihm auch das Haus gehört. Das hat er geerbt von seinem Vater. Und im Zwick war schon jeder drin. Also wirklich jeder Musiker. Und da hängen auch ganz viele Bilder, Plakate und Gitarren und so. Und der hat mich überredet, ein zweites Zwick in Hamburg mit ihm aufzumachen. Da haben wir eine kleine Firma gemacht und haben am Millerntorplatz, also direkt am Anfang der Reeperbahn, ein zweites Zwick
aufgemacht. Aber das ist jetzt Konkurrenz in der eigenen Stadt?
Nee, es ist eigenartigerweise keine Konkurrenz, weil das alte Zwick ist sehr klein und hat Stammbesucher und das neue Zwick ist ein bisschen größer und da ist viel Publikumsverkehr, viel Tourismus. Und dieses neue Zwick sieht genauso aus wie das alte. Also das ist
aber ohne die Gitarren, die muss jetzt ja erstmal selber sammeln.
Mit Gitarren. Der Uli hat eine Gitarrensammlung, der hat jetzt immer noch ca. 400 Gitarren zu Hause im Keller. Der sammelt die. Also meistens sind es keine normalen Gitarren, sondern er spielt Bass, also es sind viele Bässe, er hat auch Gitarren, also ganz normale auch. Und die hängen da alle und sind teilweise original unterschrieben und im neuen Zwick sieht es genauso aus wie im alten, nur ein bisschen größer, viel Live-Musik.
Und was für Musik spielt ihr dort?
Quer durch den Garten, aber wir meistens 60er Jahre Musik, 70er Jahre Musik und eigenartigerweise ganz viele junge Leute, die diese Musik immer noch schön finden. Und wir machen auch viel Live-Musik dort und überlegen jetzt einen
Und du managst Zwick. Das Ganze dann? Oder machst du den Plan, wer dort auftritt, wer kommt? Und
Nein, ich bin ja mehr im Hintergrund. Ich wohne ja nicht in Hamburg, ich wohne ja in Köln und bin halt Teilhaber und lass mich ab und zu mal sehen dort. Und dann machen wir halt da Musik und es ist immer eine sehr schöne Atmosphäre.
Nun ist ja Hamburg, Köln viel weiter weg. Du könntest ja in Frankfurt auch noch so einen Laden.
Ja, wir überlegen ja. Wir überlegen wirklich gerade, ob wir in Köln noch einen Laden aufmachen und dann bietet sich Frankfurt noch an und Berlin noch an, weil es ist eine. Also Zwick, wenn man da einmal drin war, dann, es gibt auch in Köln immer die Frage, die Leute so ab 30, 35, wo gehen
wo
die?
Wo sind die
wo
eigentlich?
Wo gehen die abends hin? Denn in Köln,
die kochen jetzt
die
immer
kochen.
Alle.
Naja, wo gehen die abends hin? In Köln ist meistens nur von 12 bis 18 und so, nicht? Und wir haben also wirklich ein tolles Publikum und es ist eine richtige Rock'n'Roll, also es ist keine Rocker-Kneipe, es ist eine Rock'n'Roll-Kneipe.
Also wer nicht selber mit einer Band so auf der Bühne stehen kann und sich dann wieder wie 16 fühlen kann, der geht in Zwick und hat genau das gleiche Erlebnis.
Genau so ist es, ja.
Und wenn du sonntags jetzt nicht bei mir in der Sendung bist, was machst du sonst so typischerweise am Sonntag? Wie sieht so ein Hugo Egon Balder Sonntag aus?
Das ist immer unterschiedlich. Also der Sonntag ist für mich genauso ein Tag wie jeder andere auch. Und es, wenn meine Kinder da sind, dann versuchen wir was zu machen. Wenn schön Wetter ist, fahren wir Fahrrad. Das ist das Einzige, was ich treibe. Und ansonsten hänge ich einfach so rum und gucke die Wand an. Und ich meditiere
komm,
leise
so
vor mich hin. Ja, oder ich sitze am Piano und natürlich nachmittags Fußball, klar.
Auf jeden Fall,
auf
immer.
Auf jeden Fall, ja. Auch wenn kein Spiel stattfindet.
Aber du spielst gar nicht, kann man sich bei dir gar nicht vorstellen. Du bist,
ich habe
ja,
früher
andere Männer in deinem Alter sind ja irgendwie sehr viel korpulenter. Du bist so schlank und machst keinen Sport, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, ich dachte,
du bist so ein Jogger
Sport.
Am Sonntagmorgen.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin so auch sportlich so unehrgeizig, früher schon. Ich war mal in der Kneipenmannschaft Torwart, wir haben immer verloren, so 3-15 und 0-18. Ich bin immer, wenn wir im Angriff waren, habe ich mir eine Wurst geholt. Ja.
Und dass du jetzt eine Sonnenbrille trägst, irritiert mich.
Ach so, ja, nee, ich komme gerade von unten, deswegen, oh mein Gott, ich habe die vergessen abzunehmen. Und es scheint die Sonne in Frankfurt.
Ach, das
ist
wunderbar.
Schön. Guck mal, ist so besser.
Jetzt sehe ich deine wunderbaren Augen.
Ja,
also,
so.
Hugo, es war richtig schön mit dir.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
So, jetzt höre ich gerade, wir spielen noch was von dir, Internet-Junkie. Gibt es dazu noch was zu sagen?
Ist ein Text.
Ja, ist noch mal was von deinem aktuellen
Album. Ja, ist ein Text von meinem Freund Jackie Drexler. Ich habe vom Internet keine Ahnung, tue aber in dem Lied so, als wenn ich Ahnung hätte.
Was? Du twitterst nicht? Du bloggst nicht?
Nee.
Du hast keine Follower? Du bist nicht bei Facebook?
Ich bin bei Facebook, aber ich gucke nie rein.
Gut, aber jetzt mal reinhören hier, Internet-Junkie. Dankeschön, dass du heute da warst.
Danke.
Und dir noch einen schönen Sonntag.
Gleichfalls, danke.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.